Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Nidal Kuba kommt aus Syrien, hat die meiste Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht, deshalb auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Heute Vormittag ist er bei uns als ein Mann, der auf eigene Faust und auf eigene Rechnung in Deutschland, in anderen europäischen Ländern Islamisten, Terroristen und Kriegsverbrecher sucht. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Danke, guten Morgen.
Nidal Kuba, mit wem haben Sie sich zuletzt intensiver beschäftigt?
Eine Person gerade aus Düsseldorf, da können wir keinen Namen noch nennen, weil wir können noch keine Vorwürfe machen.
Aha.
Und studieren ihn gerade,
versuchen also Kontakt aufzunehmen. Also ein Mann aus Düsseldorf, der aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, wann?
Vor eineinhalb Jahren ungefähr, ein Jahr.
IS-Monate. IS-Mitglied, IS-Verantwortlicher?
Das wissen wir noch nicht, deswegen recherchieren wir es gerade, um wirklich diese Informationen nachzugehen und versuchen das natürlich auf klare Linie zu bekommen, ob der überhaupt was mit der IS richtig was zu tun hat oder ist das nur ein
Treibbett. Ist der in Deutschland bisher auffällig geworden?
Nein, nein. Also ich weiß auch, wir wissen auch nicht, ob die Behörden schon von ihnen wissen. Ja, deswegen, wir arbeiten ja nicht mit den Behörden. Es gibt ja keine Zusammenarbeit, sondern wir holen die Informationen, geben es weiter an die Behörden. Die Behörden kooperieren dann oder machen, was die wollen.
Okay, also nochmal auf diesen Mann zu kommen, der jetzt in Düsseldorf lebt. Der Bruder von ihm scheint IS-Mitglied zu sein. Ja, das scheint eine Tatsache zu sein, oder?
Ja, das ist die Information, was wir haben. Ja, und dass er sich im Medienbereich, gerade der in Düsseldorf, sich befindet, ja. Und da versucht man natürlich, die richtige Information zu bekommen, um wirklich in den Bericht auch zu schreiben, wirklich, bevor wir die Polizei oder die Behörden praktisch damit sich beschäftigen und nachher ist es nur eine heiße Luft. Erst wenn wir hundertprozentig sicher sind, geben wir dieses Bericht weiter und dann muss die Behörden weitermachen.
Also Behörden, Sicherheitsleute, Polizisten, sie kooperieren auf der einen Seite mit denen und auf der anderen Seite nicht.
Ich arbeite, es gibt keinen Auftrag von der Polizei, sondern ich arbeite allein. Und wenn ich sehe, es gibt Gefahr, gebe ich weiter, ich schreibe einen Bericht, gebe das weiter an die Behörden und dann werde ich wie jeder Mensch als Zeuge eingeladen, und da werde ich befragt und dann gebe ich die Angaben.
Also ich bin ja kein Jurist, aber um nochmal auf diesen Menschen da aus Düsseldorf zu kommen, wenn Sie jetzt der Meinung sind, der hat nachweislich IS-Kontakte, ist möglicherweise ein Gefährder oder im schlimmsten Fall, er plant ein Attentat, müssten Sie ihn ja eigentlich anzeigen, oder?
Also durch den Bericht geht ja, das ist ja praktisch, es geht der Bericht an die Polizei, dann werde ich eingeladen als Zeuge und dann ist das Polizeisache oder Behördensache. Also es gibt ja Grenzen, wo ich das nicht überschreiten darf. Ja, wir sind im Rechtssystem hier in Deutschland und deswegen muss es an die Polizei und nachher bin ich als Zeuge. Also ich kann ihn ja selber nicht anzeigen, sondern ich gebe es an die Behörden weiter.
Logischerweise, weil wenn Sie sagen Rechtsstaat, die Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft klagt an und ein Gericht verurteilt dann.
Genau. Entweder werde ich als Zeuge oder es gibt vielleicht woanders Zeugen, also erscheinen vielleicht Zeugen dadurch. Ja.
Ist jemand wegen Ihnen schon mal ins Gefängnis gewandert? Wissen Sie das?
Weiß ich nicht.
Interessiert Sie es nicht oder wissen Sie es nicht?
Es ist Polizeisache im Endeffekt. Ich habe meinen Anteil gemacht als deutscher Staatsbürger, als muslimischer deutscher Staatsbürger. Ich bin ja Moslem ja selber, ja, gegenüber das Land. Ja. Und am Endeffekt kriege ich es mit, wenn ich eingeladen werde zu einem Prozess.
Nidal Kuba ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, 40 Jahre alt inzwischen?
41.
Ja. 41, um es ganz genau zu sagen. Kommt aus einer syrisch-libanesischen Familie?
Ja, meine Mama ist Libanesin und Papa ist Syrer aus Aleppo.
Okay, dann sind Sie mit 7, 8 Jahren nach Deutschland gekommen. Ja. Warum hat Ihre Familie damals den Libanon verlassen?
Da war damals Libanonkrieg und Papa hatte auch ein bisschen politische Probleme gehabt und Mama musste sich damals wegen ihrer Krankheit behandeln lassen und und dann sind die Richtung Europa irgendwie. Damals.
Dann sind Sie in Norddeutschland gestrandet, in einer kleineren Stadt, irgendwo zwischen Hamburg und Kiel?
Ja, Eutin heißt das, Eutin, Stadt Eutin, damals. War eine schöne Stadt, groß geworden.
Ja?
Ja.
Wenn Sie sich zurückerinnern, mit 7, 8 Jahren in ein Land zu kommen, dessen Sprache man nicht spricht, auch nicht ganz einfach?
Es war für mich einfach, weil ich Englisch ja vorher hatte, sehr gut. Und da konnte ich sehr schnell die deutsche Sprache lernen. Ja, und dafür habe ich Englisch damals vergessen, komplett. Ich hatte Englisch, Französisch gehabt in Libanon und dann war ich sehr schnell, was Deutsch angeht.
Okay, und sind dann auch mit wie vielen Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr in
Mit elf Jahren.
Mit elf?
Ja, mit elf Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Und damals hat mich die Bürgermeisterin, das war so ein, für mich die Oma, die zweite Oma, die war Bürgermeisterin von Eutin.
Ja.
Ja, und es war toll eigentlich damals.
Klingt nach so einer Totalintegration.
Also ich hatte Spaß auch. Also bei der Jugendfeuerwehr war für mich wirklich super Freizeit. Man hat darauf gewartet, wann Dienst ist und so, dass auch die Leute, dieses Zusammenhalt, und es war wirklich schön.
Also Deutschland war für Sie dann sehr schnell auch sowas wie Heimat mit all dem emotionalen Bezug?
Klar. Ja. Ja, das war. Ich hatte damit keine Probleme.
Okay. Ja. Dann sind Sie irgendwann nach der Schule nochmal nach Syrien, haben da, glaube ich, auch Wehrdienst
geleistet. Ja, und dann wieder nach Deutschland.
Okay.
Ja.
Und dann gab es einen zweiten Besuch Ihrerseits in Syrien. Das hing dann zusammen mit diesem arabischen Frühling, beziehungsweise mit dem, was in Syrien passiert ist unter Assad. Das war 2011?
Ja, 2011, 2012 habe ich mich entschieden, runterzugehen, um humanitäre Hilfe zu leisten, erste Hilfe. Ja, und
für wen haben Sie das gemacht damals?
Also erstmal für die Zivilisten. Da ging es ja um die befreiten Gebiete, wo die Zivilisten wirklich Opfer waren. Ja, und
für eine bestimmte Organisation?
Nein. Jeder. Also ich bin ja gebürtiger Syrer damals. Meine Großeltern leben ja unten. Ja, und ich wusste nicht, wie die Situation eigentlich allgemein ist in Syrien. Ja. Und dann hat man sich entschieden, runterzugehen.
Und die Situation damals 2011, 2012 war
2012 war ganz
schon
schlecht.
Katastrophal.
Ja, war. Und dann hat man gesehen, was da unten passiert ist. Und natürlich braucht man eine Waffe, um sich selbst zu beschützen erstmal.
Okay.
War FSA-Angehöriger, aber im Medienbereich. Also ich habe mir im Medienbereich die FSA vertreten, habe eine Waffe getragen, leider, um mich selbst zu beschützen, weil ich hatte immer Angst gehabt, in Gefangenschaft zu kommen.
Mhm.
Aber Gott sei Dank ist nie dazu gekommen, dass ich wirklich die Waffe nutzen musste.
Mhm.
Ja, und... Okay. Ja, und heute, sonst werde ich nicht leben.
Wir gehen zurück ins Jahr 2012. Sie sind, als jemand, der in Deutschland gelebt hat, syrischer Herkunft ist, aber deutsche Staatsangehörigkeit, Sie sind 2012 nach Syrien gegangen. Warum?
Um humanitäre Hilfe zu leisten, also erste Hilfe.
Okay.
Ja.
Und sind dann bei der Freien Syrischen Armee gelandet.
Genau.
Warum da?
Da ich erstmal über die Grenze gegangen bin, man muss sich ja beschützen, wenn man sich bewegt in Syrien selber damals. Ja, und ich fand so ein bisschen damals, wo die FSA entstanden ist, dass sie demokratische Richtung hatte und so weiter.
Ja.
Ja, und das hat mir gepasst und bin im Medienbereich eingestiegen damals.
Also die kämpften damals gegen Assad, gegen dieses Regime für letztlich ein pluralistisches, demokratisches Syrien.
Ja, genau.
Außerordentlich erfolglos.
Ja. Leider.
Hat sich diese Freie Syrische Armee dann im Laufe der Jahre auch verändert?
Ja, leider. Ja. Mittlerweile sind die Guten gestorben, viele Guten, die am Anfang waren, ja. Und viele sind übergegangen zu Extremen.
IS beispielsweise?
Nusra und so weiter.
Al-Nusra?
Ja, islamistische Fronten.
Okay.
Ja, und den Ziel aus den Augen gelassen, also eigentlich, was der Regime eigentlich stützen müsste.
Ja,
ja, und dadurch, dass diese ganzen Einrichtungen gemacht wurden und Militär, was zum Beispiel mit Al-Nusra, IS und so weiter, am Endeffekt für die Zivilisten gar nicht zu Boden gekommen ist.
Wie lange waren Sie dann insgesamt bei dieser Freien Syrischen Armee als Presseoffizier oder Pressemann?
Bin bis heute eigentlich. Ich spreche für die FSA bis heute.
Aha.
Ja, also im Medienbereich, ja. Also für die richtige FSA, was eigentlich nichts ist, was ich dran glaube, was neue Militär eigentlich für die Bevölkerung da sein sollte.
Okay, aber wie lange waren Sie in Syrien dann vor Ort?
2,5 Jahre, kann man sagen.
Ja. Sie sind mal gefoltert worden, stimmt das?
Ja.
Von wem?
Also von der Nusra damals, ja. Weil meine Einstellung denen gar nicht gepasst hat. Ja, und
das war in Aleppo?
In Aleppo.
Okay, und der sie gefoltert hat, den kennt man deshalb, weil der in diesem Totenhöfer-Film eine Rolle spielt?
Ja, der Rothaarige auf jeden Fall. Und da gibt es ja noch einer, da gibt es jetzt auch ein Gerichtsverfahren in Düsseldorf.
Ja.
Ja, gegen einen Syrer, der auch dabei war. Ja,
also dieser Rothaarige, ein voluminöser Konvertit. Aus Nordrhein-Westfalen, dann beim IS gelandet
genau,
ist.
Genau.
Und davor bei Al-Nusra war. Was hat er mit Ihnen gemacht?
Also mit den Füßen getreten, so wie die anderen.
Aha.
Ja.
Und
mich als Ungläubiger und alles Mögliche.
Ja, und wie sind Sie aus der Nummer dann rausgekommen?
Gott sei Dank, viele von der Bevölkerung haben sich für mich eingesetzt. Also gerade Müttern und so weiter und Müttern von Soldaten, der FSA und so weiter. Und FSA-Angehörige auch. Da wurde ich nach 3, 4 oder 5 Tagen freigelassen.
Aha.
Ja, ich leide immer noch darunter so ein bisschen.
Hatten Sie Angst, dass Sie umgelegt werden?
Ja, man muss jeden Tag. In Syrien leider muss man eine Sache, wer nach Syrien geht und Syrien kennt, am Anfang hatte ich das gar nicht gedacht, aber es ist kein Spiel, wo man nach Syrien geht. Also man muss jeden Tag damit rechnen.
Ja, das heißt, irgendwann war auch der Punkt bei Ihnen erreicht, wo Sie gesagt haben, ich muss da raus, ich halte
mich. Ja, es ging ja nicht anders. Ich habe ja Kinder selber und meine Ex-Frau hat vieles mitgemacht, ja, und meine jetzige auch. Da bin ich denen beide dankbar, eigentlich, wie die mit den Kindern sich drum kümmern und so. Es geht darum, in die Zukunft zu gucken. Da will ich nicht meine Kinder in die Richtung gehen.
Man könnte sie als eine Art Privatermittler bezeichnen, der auf eigene Faust arbeitet, auf eigene Rechnung arbeitet, der zusammen mit einem Team in Deutschland und in anderen europäischen Ländern nach Islamisten, nach Terroristen, nach Kriegsverbrechern sucht. Korrekt so zusammengefasst?
Ja.
Also, ja. Wie groß ist Ihr Team?
Also jetzt mittlerweile sehr groß, ja, ohne Zahl.
Sehr groß heißt? Dreistellig? Knapp?
Ja, so ungefähr, ja. Mhm. Ist ja Information, Weitergabe, ja, und viele kommen vom juristischen Bereich ja auch, und das ist das Tolle am Ganzen, ja.
Was heißt von mir? Sind Juristen, oder?
Sind Juristen, ja. Sind Juristen und natürlich aus ihren anderen Ländern auch, die zum Beispiel aus Holland und anderen. Ja, und die machen es wirklich sehr gut. Also
offenbar gibt es diese ominöse Liste, auf der dreieinhalbtausend Namen stehen. Stimmt das so?
Ja, aber das sind nicht alles ES-Angehörige, sondern sind FSA und andere.
Also Freie Syrische Armee?
Ja, und andere. Und da werden die Leute recherchiert praktisch, ob die in Deutschland, wenn sie sich in Deutschland, also wir kriegen die Meldung, die Personen, die an der Liste sind, jetzt in Europa irgendwo.
Aha.
Ja, und die Person war am Ende bei einer IS oder Nusra oder andere, Muhajirin und Ansar und andere. Und dann gehen wir die Sache nach, wie weit war er nur da, um sich selbst zu beschützen, oder hat er seine Hände mit Blut?
Okay.
Ja, oder ist er im Auftrage hier, oder ist er nur mit seiner Familie, um ein neues Leben anzufangen. Ja.
Das funktioniert aber nur, wenn einer mit seinen Papieren und seinem richtigen Namen in Deutschland aufschlägt.
Ja, und wirklich auch selber sagt, ich war da, ich habe den Fehler gemacht, ich war da, dann braucht man von denen ja keine Angst haben. Aber einer, der sich versteckt unter falschen Namen, ja, unter falschen Namen, da muss man dann recherchieren und auch seinen richtigen Namen weitergeben an die Behörden. Und
ja. Kann man da mal eine Zahl nennen? Also wie viele IS-Leute, denken Sie, leben inzwischen in Deutschland als Flüchtlinge, wissen Sie nicht?
Das kann keiner sagen. Nicht mal die Behörden, glaube ich.
Also das heißt, Sie können auch nicht sagen, wie viele leben unter richtigem Namen da, wie viele unter falschem Namen?
Das kann ich nicht sagen. Das können vielleicht ein Teil die Behörden sagen, aber ich kann es selber nicht sagen.
Können Sie sagen, wie viele von denen gefährlich sind, wie viele von denen ungefährlich sind?
Das weiß man auch nicht. Man muss es recherchieren im Endeffekt. Man kann nicht alle in einem
Hut, in einen Topf,
ja,
in einen
kann, Topf man, kann man nicht.
Also man muss jeden Einzelfall sauber ausrecherchieren.
Ich meine, man muss jede Meldung nachgehen. Und auch die Meldung, was wirklich, ich muss auch sagen, also jede Meldung, die an Behörden weitergeht, die gehen ja auch danach.
Ja.
Ja? Und ich hoffe, dass wir wirklich Meldungen weitergeben ab die Zeit, dass wirklich die Zeit von den Behörden wirklich auch gut ausgenutzt werden, nicht irgendwo falsche Informationen laufen und so weiter. Deswegen lassen wir uns jetzt mehr Zeit und geben es dann weiter.
Wir sind auf Sie gekommen, weil die Kollegen von Arte und vom Bayerischen Fernsehen diesen Film über Sie gemacht haben, wie Sie zusammen mit anderen Unterstützern, Islamisten, Terroristen in Deutschland, in anderen europäischen Ländern aufspüren. In diesem Film kommt auch eine Sequenz, in dem es um einen gewissen Tarek vom Bodensee ging. Mhm. Was ist aus Tarek geworden, wissen Sie es?
Also er geht jetzt zur Schule, macht seine Sprache, also Unterricht, ja. Versucht sich zu integrieren, also und die Polizei, Staatsanwalt ermittelt ja immer noch, ja. Mehr weiß ich nicht. Also
Aber wenn ich es richtig erinnere, der war ja in dem Film gut drauf. Also der hat überhaupt keinen Bock gehabt, hier zu sein, hat auch im Prinzip angedroht, sich zu radikalisieren.
Ja, das. Das ist wie in jeder Jugendlicher, ja. Man muss ihn ja ein bisschen studieren, ein bisschen kennen, ja. Aber das ist auch die Aufgabe der Behörden, die Augen drauf zu schauen. Und ich denke, die machen es wirklich gut. mit einer Weile, bin ich sicher, die machen es wirklich sehr gut.
Ja.
Ja, und,
also Tarek, um das zu sagen, ist auf einem guten Weg, Ihrer Einschätzung nach?
Ich hoffe. Ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich es aber jetzt nicht mehr in den Fall, das machen ja die Behörden und ich hoffe und die Behörden entscheiden das am Endeffekt.
Haben Sie auch Fälle erlebt, wo die Geschichte nicht gut ausging?
Ja klar, in vielen Fällen, nicht nur in einem. Also im Ausland zum Beispiel oder ja, dass wirklich die gar nicht wieder gut zu machen ist. Also dass die Leute sich integrieren und sagen, ich bin den falschen Weg gegangen.
Ja.
Und das hat nicht mit dem Islam was zu tun und das haben die Leute einfach nicht verstanden.
Fällt Ihnen ein Beispiel oder ein Fall oder ein Mensch ein, wo Sie sagen würden, das ist dramatisch schiefgegangen?
Ja, also ich kenne einen aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen.
Aha.
Ja, der hat sich entschieden, wieder nach Syrien zu gehen, obwohl er nach Deutschland mit seiner Familie angekommen ist und hat sich entschieden, wieder nach Syrien zu gehen.
Ein Syrer?
Ja, ein Syrer und hat sich die IS angeschlossen. Dann wollte er wieder abtreten und wieder nach Deutschland. Und da ist Widersprüche im Ganzen. Und ich glaube nicht, dass diese Person belehrbar ist.
Also der ist jetzt wieder in Deutschland?
Nein, er konnte nicht nach Deutschland. Hat um Hilfe gebeten, wieder nach Deutschland zu kommen.
Okay, wie geht so eine Geschichte aus?
Also, dass der eigentlich unbelehrbar ist. Also, er hat seine Ziele und im Kopf.
Ja.
Ja, seine religiöse Ziele und...
Haben Sie das eigentlich oft erlebt, auch vor dem Hintergrund, dass Sie selbst ja bei dieser freien syrischen Armee waren, dass einige von denen sich radikalisiert haben und dann entweder beim IS oder bei Al-Nusra aufgeschlagen sind?
Ja klar, also es gibt ja, weil da sitzen ja verschiedene Leute und dann sagen die, Bruder, guck mal, was mit uns, was der Westen macht und so weiter. Wir müssen ja zusammenhalten. Ja, und da spielt auch die Psychologie auch eine Rolle, wie es rübergebracht wird und dann... sagen die Leute, okay, ich gehe doch wieder, wir kämpfen um ein Ziel, um eine Sache, und obwohl das eigentlich nur alles Wahnsinn ist.
Deutsch-Syrer sucht islamistische Gotteskrieger. Das war die Schlagzeile, mit der wir auf Nidal-Kuba aufmerksam geworden sind und ihn zu SWR1 Leute eingeladen haben. Also ein Mann, der aus Syrien stammt, die deutsche Staatsbürgerschaft hat seit vielen, vielen Jahren. Und diese Suchgeschichte, dieses Recherchieren nach Islamisten und Terroristen eigentlich aus welchem Grund begonnen hat?
Das, was ich gesehen habe und eigentlich Deutschland auch die Schuld gegenüber stehe, ja, die haben ja meine Eltern hier aufgenommen, wir sind zur Schule hier gegangen und es gehört einfach dazu.
Also und Sie fühlen sich schuldig dieser Bundesrepublik Deutschland gegenüber als einem Land, das Ihnen Zuflucht gegeben hat?
Genau. Ja,
und Heimat?
Ja, auch. Ja. Und auch wegen meiner Kinder, die Zukunft meiner Kinder und auch für die anderen.
Ja.
Das ist meine Meinung, jeder, der hier im Land, ob das jetzt im Hintergrund Integration gibt oder nicht. Also wer hier lebt, ist verpflichtet.
Ja, auf der anderen Seite sind sie ja für diese Gotteskrieger, ihre Gegner, wenn man so will, ein Ungläubiger, den man nach Möglichkeit auch umlegen könnte.
Ich sehe das so, ich bin Moslem, ich kenne meine Religion, ja, und darüber bin ich stolz auch. Und keiner kann mir meine Religion wegnehmen, meinen Islam. Jeder entscheidet, ich habe mich dafür entschieden, genauso wie ein Christ für sein Christentum entscheidet, kann ihn keiner wegnehmen, ja, und ich sag nur die Wahrheit am Endeffekt. Und,
verzeihen Sie, ändert aber an dem, was ich gerade gesagt habe, nichts, dass bestimmte Leute Sie für einen Ungläubigen halten, den man nach Möglichkeit aus dem Weg räumen sollte.
Also wenn die eigentlich den Koran kennen, das kann ein Mensch nicht entscheiden, das entscheidet am Endeffekt Allah oder Gott. So am Endeffekt, also wenn die richtigen...
Ja, aber schauen Sie sich die vielen Attentäter an, die machen es trotzdem.
Leider, aber in welchen Ziele, wer steuert die? Das ist doch wichtig erstmal.
Sind Sie denn eigentlich aktuell gefährdet? Weil in diesem Arte-Film und in dem BR-Film sind Sie ja zu sehen. Also da sieht man ja Ihr Gesicht.
Ja, also gefährdet ist man jeden Tag, ob man hier ist oder im Ausland und so weiter. Aber ich verlasse mich auf meine Existenz und denke mal auch, dass die Regierung auch wirklich auch guckt. Dass
die deutsche Regierung?
Ja, da denke ich schon, ja.
Also Sie haben auch Bodyguards, mit anderen Worten, oder eine Form
also,
von
ich
Schutz?
Also wenn ich die brauche, habe ich meinen eigenen Schutz, aber ich denke mal, wenn die Behörden mitkriegen, dass irgendwo eine Gefährdung steht,
das, dann werden sie
sich melden und informieren. Ja, da bin ich sehr sicher.
Wie haben Sie Drohmails schon bekommen?
Es laufen meistens über Telefonate, weil ein erster hinterlässt keine Spuren. Ja, also über Skype diese Benutzernummern und über englische Nummern und so weiter. Und wenn man zurückruft, gibt es die Nummern nicht. Also,
aber was sagt der am anderen Ende der Leitung?
Dass ich unglaublich bin und dass mein Kopf bald abgeht und so weiter. Also,
ja. Beeindruckt sich sowas?
Natürlich,
oder?
Man macht sich ein bisschen, man ist nachdenklich. Ja, ja. Man ist nachdenklich. Ja. Man hat Angst um sich, aber auch um die Leute, die um die Person sind. Das ist mal Kinder, Frau, Freunde.
Ja, wollte ich gerade sagen, also sich selber kann man ja ein Stück weit vielleicht noch schützen oder kann zumindest ein Risiko abwägen, aber bei den eigenen Kindern ist es richtig schwierig.
Da passe ich wirklich auf, da habe ich Sicherheitsmaßnahmen auch getroffen und da denke ich mal auf guten Weg. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
Nidalkuba, wir wollten über Schweden sprechen. Dort haben Sie wen gesucht und gefunden?
Also ein FSA-Angehöriger, der zum Nusra und Angehöriger der Nusra war. Ja, und das war wirklich mit Erfolg. Ja.
Also nochmal FSA, Freie Syrische Armee. Ursprünglich, dann hat er sich radikalisiert und ist Al-Nusra geworden.
Genau, und durch seine Verletzung ist er nach Europa gekommen, über die Balkanroute und ist nach Schweden gegangen.
Welche Verletzung?
Der hat ein bisschen Hirnverletzung, also praktisch die Beine links. Den Bein links und die Hand und so weiter. Man sieht es ja auch im Film, dass er sich nicht richtig bewegt.
Okay, wie lebt er jetzt?
Er lebt gut eigentlich, sehr gut, man kann es ja sehen.
Aber?
Ja, er immer noch im Kopf, für unten, zu Anmusser. Da ist er noch stolz drüber.
Ja, und was bedeutet das jetzt für das weitere Leben? Lebt er jetzt in dem Bewusstsein, dass früher mit Radikal-Islam alles gut war oder hätte besser werden können, aber jetzt ist es vorbei?
Es ist gut und es könnte besser werden. Er ist immer noch in dieser Einstellung eigentlich, immer noch.
Ist denn so jemand gefährlich oder kann man das nicht einfach auf sich beruhen
lassen? Er
kann
Leute bewegen, er kann Leute wirklich dazugewinnen zu dieser Leute und deswegen ist die Aufgabe jetzt von den schwedischen Behörden eigentlich.
Mit denen Sie dann auch zusammenarbeiten?
Nein, ich arbeite wiederum mit keiner Behörde, sondern ich gebe den Bericht und die müssen sich drum kümmern eigentlich.
Okay, aber Sie geben diesen Bericht, das was Sie rausgefunden haben, nicht nur an deutsche Behörden weiter, sondern eben in diesem Fall auch an schwedische?
Ich habe es weitergeleitet über die Botschaft, aber ich habe an die deutsche Behörden diesen Bericht gegeben und die haben es weitergeleitet an die schwedischen.
Okay, was haben Sie in Athen erlebt?
In Athen war ein Fall, die Person, die wir eintreffen wollten, war nicht da. Und da haben wir einen anderen Fall eben über einen Flüchtling, ja, wie er drüber denkt, über die IS.
Ja.
Und da war pro eigentlich am Endeffekt, obwohl er vorher nicht pro war.
Aber
durch sein Flüchtlingslager, also wo er gerade sich befindet und die Situation.
Wo kommt der her?
In Syrien, aus Damaskus, ja. Und das sieht man auch im Bericht. Und auf einmal, durch die ganze Situation, was er erlebt in Griechenland, ist er pro IS.
Also ein junger Syrer, der allein in Griechenland angekommen ist und sich radikalisiert, weil die Lebensbedingungen auch so elend sind.
Ja.
Sind leider. Die so elend?
Leider ja. Griechenland braucht selber Hilfe, auch die Bevölkerung. Und dann kommen noch dazu diese Flüchtlingswelle in Griechenland, ja. Und
Sie haben so ein Flüchtlingslager gesehen?
Ja, das ist
und
ganz schlimm.
Wie ist das da?
Schlimm. Also es fehlt
was
an
heißt
alles.
Schlimm?
Es fehlt an alles. Also die Menschen haben nicht, was man wirklich braucht fürs Leben, ja. Hygiene, alles, was dazugehört. Also einfach für die Kinder, für die mit Kindern angekommen sind. Keine Schulbildung, gar nichts. Also keine Arbeit.
Ja.
Ja, es fehlt an alles. An Strukturen für die Familie. Es fehlt.
Das kann man dann möglicherweise auch insofern verallgemeinern, als man dann zu dem Ergebnis kommen könnte, je schlimmer und perspektivloser die Lebensbedingungen sind, desto eher radikalisiert sich auch ein Mensch?
Ja, leider, ja.
Der Deutschsyrer Nidalkuba ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Mann, der seit wann eigentlich diese Geschichte angegangen ist, beziehungsweise jetzt auch durchführt, logischerweise Islamisten, Terroristen aufzuspüren?
Schon
wie lange machen Sie es jetzt?
Über 3,5 Jahre ungefähr.
Ja. Ja. Gab es so eine Initialzündung, das zu machen? Oder war es nur irgendwie dieses Gefühl von Dankbarkeit, diesem Land hier irgendwas zurückzugeben?
Es war auch ein Gefühl da, dass was getan werden muss gegen diese Leute und auch gegenüber das Land.
Ja.
Ja, und haben wir damit angefangen einfach.
Ja. Wobei in der öffentlichen Wahrnehmung für die einen sind sie ein Held und für die anderen irgendwie auch ein Spinner.
Ja, man muss ja das auch so annehmen. Das ist Demokratie eben.
Ja.
Ja, das nehme ich auch an. Und wer gerne mit mir drüber diskutieren will,
okay,
bin auch bereit eigentlich.
Und die anderen sagen dann, das ist sozusagen ein Akt von Zivilcourage, was sie machen. Mhm. Und die anderen sagen möglicherweise, das grenzt an Denunziation.
Jeder sieht das so.
Ja.
Mit seinen Augen.
Ist Ihnen dieser Zwiespalt aber bewusst? Also jemanden, Sie haben ja keinen staatlichen Auftrag, ja? Also Sie sind nicht die Polizei, Sie sind nicht die Justiz und Sie krabbeln Leuten hinterher und gucken, wie die ticken.
Ja, keiner kann es mir erstmal verbieten, weil ich einfach diese rechtliche Grenze gar nicht überschreite, ja? Ja, und deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen und es gibt Pro und Contra und damit kann ich gut damit leben.
Ja.
Jeder muss für sich selbst entscheiden.
Sie arbeiten zumindest offiziell nicht zusammen mit Polizei und Sicherheitsdiensten,
Nein.
aber Sie übergeben ja Ihre Berichte oder Ihre Dossiers den entsprechenden Damen und Herren und kriegen dann welches Feedback?
Ich verlange kein Feedback, bekomme auch kein Feedback, ja. Ich gebe es weiter und das ist die Entscheidung der Behörden. Ich habe meine Aufgabe in der Hinsicht getan und am Endeffekt muss die Behörden oder der Staatsanwalt oder wer immer entscheiden.
Und, auch da kriegen Sie kein Feedback, dass Sie dann hören, ach, der und der ist jetzt angeklagt worden oder in diesem oder jenem Fall werde ich als Zeuge geladen?
Dann kriege ich es vielleicht mit, aber wie es am Endeffekt ausgeht, kriege ich erst, wenn eine Gerichtsverhandlung passiert. Aber
wie viele Gerichtsverhandlungen haben Sie schon miterlebt?
Vielleicht zwei oder so.
Ist ja überschaubar. Also dafür, dass Sie seit 3,5 Jahren in dieser Intensität suchen.
Aber Verfahren laufen ja lange. Also und ich weiß nicht, was, vielleicht werden Ermittlungen gemacht und so weiter. Also ich weiß es nicht. Ja.
Der nächste Film, der noch nicht in Arbeit ist, aber über den nachgedacht wird, hat welches Thema?
Sicherheitslücken.
Also.
Flüchtlinge, also das war.
Dass einer mit falschen Papieren.
Ja, also.
Mit gut gefälschten falschen Papieren in Deutschland aufschlägt.
Ja, das wäre eigentlich ein Ding, eigentlich, um zu zeigen, wie einfach das ist.
Okay.
Ja, vielleicht können wir die Behörden dabei helfen. Wegen der Sicherheitslücke.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.